Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Wie wird die Entgelttransparenzrichtlinie konkret in Unternehmen umgesetzt? Genau darüber spricht Dr. Wolfgang Lipinski, Partner und Fachanwalt für Arbeitsrecht, in seinem Vortrag beim 21. Kongress Arbeitsrecht in Berlin und digital. Sie möchten diesen Vortrag nicht verpassen? Jetzt anmelden unter kongress-arbeitsrecht.de. Mehr Infos finden Sie in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir einmal über das Dienstrad und vielleicht als Alternative und in Abgrenzung zum Dienstwagen. Die Nutzung eines vom Arbeitgeber gestellten Fahrrads durch den Arbeitnehmer ist ja längst keine Randerscheinung mehr und für beide Vertragsparteien ein sicher attraktives Vergütungsmodell. Wir blicken einmal auf die Gestaltungsmöglichkeiten und stecken den rechtlichen Rahmen ab. Lieber Dr. Lellay, warum haben sowohl Arbeitgeber, aber als auch Arbeitnehmer etwas von der Überlassung eines Dienstrades? Welche Ziele können insbesondere die Arbeitgeber mit einem entsprechenden Angebot verfolgen?
Ich denke, das Dienstrad ist mittlerweile das Paradebeispiel für eine Gestaltung, bei der beide Seiten gewinnen können, also Arbeitgeberin und Arbeitnehmer. Für die Arbeitnehmer liegen die Vorteile ja fast auf der Hand. Die erhalten ein, und das ist fast immer so, hochwertiges Fahrrad, ob das jetzt elektrisch ist oder ein Standardrad. Und das können sie dann dienstlich oder auch privat nutzen. Und das bekommen die zu Konditionen, die sind deutlich günstiger als bei einem Direktkauf. Und dann gibt es, da kommen wir ja gleich zu, auch durch die Gehaltsumwandlung noch steuerliche Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und für die Arbeitgeber dann umgekehrt ist das Dienstradmodell eben ein attraktives Instrument. Sie hatten es ja schon richtig so gesagt, Herr Krabel, für Mitarbeiterbindung, Motivation. Das hat auch eine Außenwirkung, was man dann darstellen kann. Kann man sich vom Wettbewerb unterscheiden. Und dann gibt es auch Unternehmen, die damit noch weitere ganz konkrete Ziele verfolgen, so etwas wie Gesundheitsförderung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Kosteneinsparung, zum Beispiel nämlich gegenüber Dienstwagen. Das sind alles Dinge, die da eine Rolle spielen können.
Ja, dann gibt es ja verschiedene Modelle der Ausgestaltung. Wenn ich es richtig überblicke, gibt es zwei grobe Unterteilungen. Worin besteht denn der Unterschied zwischen der Überlassung im Rahmen eines Leasingmodells und der Überlassung als Sachbezug?
Das kann ich bestätigen. Die beiden Modelle gibt es. Ich kenne ehrlich gesagt auch gar kein anderes. Meiner Meinung nach scheinen das die beiden Modelle zu sein, die da den Markt beherrschen. Einmal das Leasingmodell mit Gehaltsumwandlung. Da verzichtet der Arbeitnehmer auf einen Teil seines Bruttogehalts in Höhe der Leasingrate und erhält dafür das Fahrrad zur privaten Nutzung. Und dann kommt es zu den Konstellationen, die man ja aus dem Dienstwagenbereich kennt. Geldwerter Vorteil, der entsteht durch die private Nutzung und der muss dann mit der sogenannten 0,25%-Regel versteuert werden. Und bei der Überlassung als Sachbezug, da ist es dann so gestaltet, dass Arbeitnehmer das Fahrrad zusätzlich zu dem sonst auch geschuldeten Arbeitsentgelt bekommt. Und das ist dann die private Nutzung ist dann steuer- und sozialversicherungsfrei. Da gibt es auch eine eigene Regelung im Einkommenssteuergesetz dazu, nämlich in Paragraphen 3, Nummer 37 Einkommenssteuergesetz EStG. Und das ist möglicherweise dann mit für die Arbeitgeberin mit etwas höheren Kosten verbunden, kann dann eine Rolle spielen bei der allgemeinen Gestaltung.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht nochmal tiefer einsteigen. Wie sieht denn die rechtliche Ausgestaltung zunächst im Leasingmodell aus? Dort gibt es ja meist noch einen dritten Partner, nämlich den Leasinggeber.
Völlig richtig. Das ist die klassische Dreiecksbeziehung. Einerseits die Arbeitgeberin, dann Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin und dann die Leasinggesellschaft. Da existiert dann häufig ein Rahmenvertrag der Arbeitgeberin mit der Leasinggesellschaft und dann wird für das einzelne Fahrrad ein Überlassungsvertrag geschlossen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer und der regelt dann die Details der Nutzung. Das ist dann sowas wie die Laufzeit, die Höhe der Gehaltsumwandlung, wenn es dann dazu kommt und andere Dinge. Und das ist natürlich dann ein wichtiges Dokument, dieser Überlassungsvertrag, weil man da dann reinschaut, um ganz konkret zu sehen, was und wie darf man denn mit dem Fahrrad tun.
Was ist denn im Rahmen der Überlassung als Sachbezug zu beachten? Also gibt es irgendwelche Besonderheiten?
Die Besonderheit ist sicherlich einmal die, dass der Sachbezug immer on top kommt zu dem sonst gewährten Arbeitsentgelt. Gewährt, es wird ja auch geschuldet, nicht? Also das gezahlte Arbeitsentgelt, der Sachbezug ist dann häufig da drauf gelegt, um das mal so ein bisschen bildlich zu sagen. Und das ist also das Sahnehäubchen, sagt man ja manchmal eben auch. Und dann gibt es eine interessante, ich hatte das gerade schon mal angesprochen, bezüglich der steuerlichen Regelung des Paragraphen 3 Nummer 37 ISTG. Die gilt nur für Fahrräder, entweder Standardfahrräder oder elektrisch, also E-Bikes, die verkehrsrechtlich nicht als Kraftfahrzeug eingestuft werden. Und da gibt es ja mittlerweile ganz schön flotte Dinger, die da über die Straßen zischen, hätte ich jetzt fast gesagt, wenn die schneller als 25 km/h fahren, dann sind das keine Fahrräder mehr in diesem Sinne, dann sind das Kleinkrafträder, das sind also Mopeds und dann hat man da möglicherweise, steht man da vor einer anderen steuerlichen Beurteilung.
Ja, und jetzt will ich Sie wieder provozieren zum klassischen Juristenausspruch, den überlasse ich Ihnen, falls dem so sei. Welche Variante oder welcher Variante ist denn der Vorzug zu geben?
Die Variante, die der Vorzug zu geben ist, ich bin mir ehrlich gesagt da nicht sicher und ich glaube, Sie wollen jetzt darauf hinaus ergraben, dass ich sage, es kommt darauf an und es ist auch letztendlich so. Ich habe das auch immer erlebt bisher, wenn wir auch beraten haben in diesen Rahmenvereinbarungen, dass beide Modelle interessanterweise vorgesehen waren und ich denke, da sind Unternehmen auch gut mit beraten, weil man damit natürlich eine maximale Flexibilität hat. Die Sachbezugsvariante ist vielleicht die etwas weniger aufwendig manchmal angesehen wird. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher, denn letztendlich, wenn man sich die Leasing-Variante anguckt, die ist ja vielen Unternehmen auch bekannt aus dem Bereich der PKW, der Dienst-PKWs. Also das ist auch gar nicht so weit hergeholt.
Ja, können und sollten denn alle Arbeitnehmergruppen einbezogen werden? Also das können, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, klar, das entscheidet der Arbeitgeber, aber sollten denn alle Arbeitnehmergruppen einbezogen werden?
Ich denke, das ist so. Man müsste sich ja umgekehrt fragen, warum bestimmte Arbeitnehmergruppen nicht einbezogen werden. Da mag es ja Gründe für geben. Das hängt dann ab von dem jeweiligen Unternehmen und vielleicht auch vom jeweiligen Betrieb. Vielleicht zum Beispiel, wenn man sagt, wenn Leute dauerhaft im Homeoffice tätig sind, dann mag das so ein Grund sein. Habe ich auch schon erlebt. Aber der Grundsatz muss ja der sein, dass ich diese Regelung erstmal allen zur Verfügung stelle und dann eventuelle Ausnahmen definiere. Das werden aber immer wenige sein, sollten auch wenige sein. Man muss ja auch eine Sache sehen und das ist interessant, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu der bisherigen Jahre und jahrzehntelang bestehenden Praxis mit den Dienstwagen. Das Dienstfahrrad, ob das jetzt elektrisch ist als E-Bike oder eben Standard, das ist nicht so eine, ich hätte jetzt fast gesagt, Klassengesellschaft. Gibt es ja in vielen Unternehmen, wenn man Dienstwagen haben muss, dann muss man irgendwo schon oben in der Hierarchieebene sein und das ist eben bei diesen Fahrrädern dann häufig anders und das spricht letztendlich auch dafür, dass es erstmal allen angeboten wird und dann wirklich nur wenige Ausnahmen, wenn überhaupt gemacht werden, wo es eben nicht angeboten wird.
Dann gehen wir weiter auf die Ausgestaltung bzw. in die Praxis. Was passiert bei längerer Krankheit oder über den Entgeltfortzahlungszeitraum hinaus bestehende Abwesenheit oder sonstige Abwesenheit beispielsweise der Elternzeit?
Eigenartigerweise, also dass das ein heikler Punkt ist, ich denke, das kann man ja sofort auch sagen und das sieht man ja auch sofort. Unsere Hörerinnen und Hörer werden das auch wissen. Eigenartigerweise gibt es dazu unterschiedliche Rechtsprechungen aus den Instanzgerichten. Es gibt zum Beispiel ein Urteil, ein bisschen älter ist es schon, von 2019. Das Arbeitsgericht Osnabrück hat da was entschieden. Und da ging es um eine Klausel, wo Arbeitnehmer zur Übernahme der Leasingraten bei Krankengeldbezug verpflichtet werden sollten. Und da hat das Arbeitsgericht Osnabrück entschieden, dass das eine unangemessene Benachteiligung ist und damit die Klausel unwirksam war. Und das Arbeitsgericht Aachen hat 2023 entschieden, auch in so einer Dienstfahrrad-Konstellation, dass dort der Arbeitnehmer zur Zahlung der Raten verpflichtet wurde. Und zwar hat man das damit begründet, der Arbeitnehmer könnte das Rad ja weiter nutzen, hätte es ja auch zur Verfügung, nicht? Also was heißt das für die Praxis? Also erstmal muss man ja sagen, das ist zweimal nur in Anführungszeichen Instanzgericht, aber immerhin. Was heißt es für die Praxis? Es kommt eben auf die vertragliche Gestaltung an. Und man muss dann sehen, es gibt aus meiner Erfahrung dann immer verschiedene Optionen. Also einmal die Option, die ist ja auch klar, Arbeitnehmer zahlt die Raten während der Abwesenheit weiter. Oder Option 2, der Vertrag wird pausiert während der Abwesenheit. Oder Option 3, das Fahrrad wird eben zurückgegeben. Das kann man alles gestalten und sollte das dann im Überlassungsvertrag auch entsprechend festlegen.
Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, warum Arbeitgeber da teilweise kleinlich sind. Denn es handelt sich ja nicht um große Summen, auch wenn es vielleicht viele Arbeitnehmer betrifft. Denn aus meiner Sicht ist das Signal ja fatal. Und unter anderem führe ich ja eine solche Regelung ein, um Employer Branding beispielsweise zu betreiben. Also das widerspricht sich ja so ein bisschen.
Das denke ich auch. Und das ist, wenn das so kommt, und da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Krabbel, wenn das so kommt, also wenn das so kleinlich, das ist genau das richtige Wort, kleinlich gestaltet ist, dann sind das aus meiner Sicht häufig Regelungen, die werden am sprichwörtlichen grünen Tisch entworfen. Da wird also überhaupt nicht drüber nachgedacht, welche Außenwirkung das hat. Oder man hat dann, und das wäre ja auch im Grunde genommen fatal, man hat dann irgendwelche Dienstwagenkonstellationen vor Augen. Das heißt also, man sagt dann so sinngemäß, naja, mit den Dienstwagen machen wir das ja genauso. Und dann sagen Sie ja zu Recht, das ist auch was ganz anderes, auch vom Kostenfaktor her.
Welche Möglichkeiten bieten sich denn am Ende des Leasingvertrags?
Ja, die Möglichkeiten sind dann wieder ähnlich interessanterweise zu den bekannten Dienstwagenkonstellationen. Also diese Verträge laufen ja regelmäßig 36 Monate. Das sind so übliche Vertragslaufzeiten in der Leasingbranche. Es gibt drei Möglichkeiten. Also einmal ist es die Rückgabe. Arbeitnehmer gibt das Fahrrad dann eben einfach zurück. Zweite Möglichkeit ist der Kauf. Das ist interessanterweise in Dienstwagenkonstellationen gar nicht so häufig. Aber bei den Fahrrädern ist das so. Da wird es entsprechend auch regelmäßig angeboten zu dem berühmten Restwert. Vorsicht, das ist ein bisschen finanziell bzw. Steuerrechtlich kann das problematisch werden, dass der nicht zu niedrig angesetzt wird. Oder die dritte Option ist aber auch auf der Hand liegend. Es gibt ein neues Fahrrad, nicht? Es gibt einen neuen Leasingvertrag und dann wird das Ganze mit einem neuen Fahrrad fortgesetzt.
Ja, soweit so einfach könnte man sagen. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, dass das Arbeitsverhältnis vorzeitig beendet wird und der Leasingvertrag noch weiterläuft. Was passiert dann?
Da denke ich, sind es auch drei Optionen, die wir da in der Praxis immer sehen. Also einmal ist es die Option, dass vorgesehen ist oder dass vereinbart wird. Im Nachhinein kann das ja auch vereinbart werden, dass der Arbeitnehmer den Leasingvertrag übernimmt und ihn zum Beispiel dann privat weiterführt, oder er übernimmt ihn aber nicht im wirklichen Sinne selber, sondern vielleicht tritt die neue Arbeitgeberin in den Leasingvertrag ein. Vielleicht hat die auch so eine sehr schöne Dienstfahrradregelung. Oder die dritte Option, das ist dann ja auch fast schon zwingend, das Fahrrad wird an die Leasinggesellschaft zurückgegeben. Allerdings muss man hier schauen, und das ist dann eben diese Schwierigkeit, die sich aus der Dreieckskonstellation ergibt. Da tritt dann häufig die Leasinggesellschaft auf den Plan und sagt, wenn das vorzeitig zurückgegeben wird, dann hat das finanzielle Konsequenzen, weil das eine vorläufige Vertragsauflösung ist und da fallen Kosten an und dann muss man sich darüber im Klaren werden, wer die zu tragen hat.
Ja, und Kosten fallen auch an für Wartung und vielleicht außerplanmäßige Reparaturen. Wie ist das Ganze geregelt? Üblicherweise, wer trägt das?
Ich habe es immer nur so bisher kennengelernt, dass die Leasinganbieter da Servicepakete vorhalten, die enthalten auch sowas wie Wartung und Verschleiß. Reparaturen, die sind dann in die Leasingraten auch enthalten. Also das ist der Kostenfaktor. Und wenn das darüber hinausgeht, das sind diese sogenannten außerplanmäßigen Reparaturen, das muss man im Überlassungsvertrag dann regeln. Das wird da auch geregelt in gut gemachten Überlassungsverträgen. Und da sieht man eben auch wieder, wie wichtig dieser Überlassungsvertrag dann auch für die Praxis ist.
Ja, und wahrscheinlich ist das Ganze auch parallel geregelt zu Versicherungen, denn das ist ja in der Regel ein erheblicher Wert, der dort bewegt wird. Wie ist das Ganze geregelt?
Völlig richtig. Das ist, weil man es ja mit Leasinggesellschaften zu tun hat, die sind da Profis. Die Leasingverträge enthalten regelmäßig die Versicherung. Das umfasst sowas wie Diebstahl, Vandalismus, aber auch Unfallschäden bis zu einer bestimmten Höhe. Das heißt also, da muss man sich über die Versicherung in dem Sinne keine Sorgen machen, weil die ein Muss ist und die sind auch von den Leasinggesellschaften, den Leasingverträgen regelmäßig vorgegeben.
So, jetzt kommt eine Frage, da könnten wir vielleicht stundenlang drüber reden, aber wir begrenzen es mal auf wenige Sekunden, Minuten, wie auch immer. Was ist im Hinblick auf die Steuer- und Sozialversicherung zunächst mal zu beachten?
Wir hatten es ja oben schon mal kurz, gerade schon mal kurz angesprochen. Bei der Gehaltsumwandlung kommt der Geldwertevorteil, die berühmte 0,25%-Regel zum Tragen bei der Versteuerung. Und hier muss man dann eben schauen, dass der Geldwertevorteil als solcher beitragsfrei ist in der Sozialversicherung, aber natürlich steuerpflichtig. Und was dann häufig eine Rolle spielt, ist, dass ja das zu einer Reduzierung des Bruttogehalts führt mit den entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen. Das kann dann auch berechnet werden. Und das kann sich dann auch wiederum langfristig auswirken auf Ansprüche aus der Sozialversicherung, Arbeitslosengeld und so weiter und so weiter. Das heißt, darauf müsste man dann Arbeitnehmer auch hinweisen. Also da ist diese steuer- und sozialversicherungsrechtliche Komponente sicherlich nicht unwichtig.
Ja, und ganz zum Schluss würde ich gerne noch den Betriebsrat mit reinholen. Gibt es Mitbestimmungsrechte, wenn das ganze Konzern betriebsunternehmensumfassend geregelt wird?
Ja, die gibt es, und vorab habe ich immer wieder jetzt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass so etwas von Betriebsräten auch gerne initiiert wird. Also dass der Betriebsrat vorschlägt, doch eine solche Regelung, also eine solche Option des Dienstfahrrads, Standard oder elektrisch, also E-Bike, zu schaffen. Und wo man sich dann immer wieder natürlich in der Mitbestimmung trifft, das ist der Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 10. Da geht es ja um die betriebliche Lohngestaltung. Also das kann der Mitbestimmung unterliegen. Aber häufig ist es genau umgekehrt, dass der Betriebsrat, oder nicht häufig, aber einige Male habe ich es schon erlebt, dass der Betriebsrat sich selber meldet und sagt, lass uns das doch mal machen. Und dann ist es eine gute Idee, das auch in eine Betriebsvereinbarung zu gießen. Dann hat man nämlich da auch den Betriebsrat als Partner direkt ins Boot.
Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.